Ihr Lieben, wenn euch jemand fragen würde, was ist der gesellschaftliche Auftrag von uns Christen? Boah, was soll so eine Frage am Anfang? Ihr dürft sie für euch selber beantworten, ja? Ihr müsst jetzt nicht laut sagen. Was würdet ihr sagen, wenn euch jemand fragt, was haben wir für eine Aufgabe als Christen in der Gesellschaft? Nicht hier im Gemeindehaus, draußen, auf Arbeit, bei unseren in unseren Freundeskreisen und so weiter. Was wäre eure Antwort? Der ein oder andere von uns würde vielleicht sagen, na, wir müssen nur von Jesus reden. Oder? Also wir müssen den anderen sagen, dass es Jesus gibt und dass Jesus uns befreit hat und dass er ein Angebot ist für alle anderen auch. Ja, das ist richtig. Ich würde was anderes betonen. Ich würde sagen, wir müssen zuerst handeln wie Jesus. Wir müssen zuerst handeln. Ich glaube, wir haben als Christen schon viel gesagt und manchmal haben wir auch Antworten gegeben, wo keine Frage gestellt wurde. Und haben geredet, wo keiner gefragt hat. Ich glaube, wir Christen sind dran zu handeln, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das heißt, unseren Glauben in Taten ausdrücken, dass andere sehen, was das überhaupt bedeutet, Christ zu sein. Und jetzt fragt der eine oder andere, ja gut, wie soll denn das aussehen? Wie drückt man denn seinen Glauben, seinen christlichen Glauben in Handeln aus? Und der Sonntag für heute ist ein guter deswegen mache ich das ja auch, ist von seinem Thema her genau der Richtige, um darüber zu reden. Der Sonntag heißt nämlich Jubilate. Und das muss man gar nicht groß übersetzen, das werden die meisten wahrscheinlich schon so erkennen, was das heißen soll. Natürlich heißt jubeln, sich freuen, begeistert sein. Wir dürfen uns freuen. Hä? Ich soll mich in meinem Alltag also einfach freuen? Und das war's schon? Nee, so einfach ist natürlich nicht. Es ist nicht nur das, aber es ist vor allen Dingen erstmal das Freuen, das Jubeln und dann steckt da noch was Tieferes dahinter. Und um euch das zu erklären, erzähle ich euch von einer Begebenheit, denn es hat alles angefangen mit einem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und eigentlich war das kein einfaches Gespräch, es war ein ziemlich schwieriges Gespräch und Jesus muss seinen Jüngern beibringen, dass er bald sterben wird, nicht mehr da ist. Er, der in den letzten 3 Jahren die Hauptbezugsperson für die Jünger war, die sind mit ihm rumgezogen und wenn sie irgendwas nicht wussten, haben sie gesagt, Jesus, wie sieht's denn aus, was ist denn los? Und er hat die Antwort gewusst. Ja, sie wurden von der Menschenmenge, Jesus war gerade nicht da, wurden sie gebeten, hey, betet doch mal für diesen Jungen, der ist krank. Und die Jünger haben alles gegeben und haben gebetet und dann kommt Jesus wieder. Und es ist nichts passiert. Und dann kommt Jesus wieder und so, ach super, Jesus, bete du doch mal bitte für den Jungen. Alles klar, Jesus hat's geregelt. Die Jünger sollten 5000 Menschen satt machen, die da waren und die Hunger hatten. Und die haben gesagt, den Jüngern ist nichts anderes eingefallen, als zu sagen, ja, also wir haben ein bisschen Brot und ein bisschen Fisch. Ja, aber Gott sei Dank, Jesus war da. Er hat gebetet und es wurde mehr. Jesus hat die Jünger mehrfach aus brenzlichen Situationen gezogen, im Sturm, auf dem Boot. Er hat ihnen gezeigt, wie Glaube geht. Ach, und jetzt kommt da so ein Gespräch und Jesus muss seinen Jüngern vermitteln, er wird bald nicht mehr da sein. Und ihr wisst, wie solche Gespräche laufen. Wenn man was vermitteln muss, was einem unangenehm ist, und dann sitzt man dem anderen gegenüber, ja, also, wie sage ich es jetzt? Und manchmal drückt man sich dann auch so ein bisschen komisch aus oder ein bisschen umständlich. Und so ähnlich ist es hier auch. Wer es nachlesen möchte, Johannes-Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 16. Und Jesus sagt, liebe Jünger, ich werde bald nicht mehr da sein. Und bald danach werde ich wieder da sein. Und die Jünger so, was heißt das, Jesus, dass du bald nicht mehr da sein wirst, aber danach bald wieder da sein wirst? Alleine dieser Satz kommt in diesem Text 3-mal vor. Da merkt man schon, es klingt irgendwie so ein bisschen komisch, aber es ist halt nicht einfach. Die Jünger wundern sich. Und Jesus, nach ein bisschen hin und her, erklärt er ihnen, was er meint. Er erklärt, was auf sie zukommt. Er sagt ihnen, ihr werdet trauern, ihr werdet klagen und ihr werdet weinen, weil er sterben wird. Und die Welt, die nichts mit Gott zu tun hat, sagt Jesus, die wird sich freuen. Endlich ein religiöser Fanatiker weniger. Ist das nicht super? Die werden sich freuen. Aber, sagt er, eure Klage, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Ihr werdet euch freuen. Denn, das erklärt er jetzt nicht so ganz explizit, aber das wissen wir, dass das passiert, Jesus erscheint den Jüngern ja als Auferstandener. Er macht es wahr, er kommt wieder. Und da wird es auch für uns entscheidend, weil bis jetzt könnte man sagen, okay, das ist eine Situation, die hat sich damals abgespielt. Das muss Jesus uns nicht erklären, wir sind nicht dabei. Ja, ist eine Sache zwischen Jesus und den Jüngern. Für uns stirbt nicht Jesus jetzt in ein paar Tagen oder sowas. Aber für uns ist das Versprechen entscheidend, was Jesus den Jüngern macht. Er sagt, ihr werdet euch freuen. Ab dem Punkt steigen wir ein. Okay? Jetzt sind wir auch dabei. Denn jetzt geht es auch an uns. Auch wir sollen und dürfen uns freuen. Denn die Jünger bekommen den Heiligen Geist. Und Jesus erklärt den Jüngern, was das Besondere daran ist. Was der Grund dafür ist, dass sie sich freuen dürfen. Das Erste, er sagt zu seinen Jüngern, ich rede nicht mehr in Rätseln, sondern ich rede klar. Okay, ja, dann hör doch einfach auf, in Rätseln zu reden. Ja, es ist nicht so einfach. Jesus redet in Gleichnissen zu den Menschen. Er zieht durchs Land, das wissen die meisten von uns. Er zieht durch Galiläa und Jerusalem und so weiter. Und er redet immer in Bildern. Und nicht alle haben das verstanden. Er redet von einem Mann, der irgendwie einen Schatz findet. Er redet von allen möglichen, von einem Vater, dessen Sohn abhaut. Ja. Und man konnte Jesus nicht so im Vorbeigehen verstehen. Ja, also mal so eben ein Wort von Jesus aufgreifen, wegsnacken und dann weitergehen und sagen, danke für den Impuls. Das ging nicht. Man musste schon genau zuhören und man musste fragen, Gott, was soll das? Was willst du mir sagen? Wenn man das gemacht hat, dann konnte man verstehen, was Gott will. Und nur diejenigen, die wirklich gesucht haben, die wissen wollten, was Jesus zu sagen hatten, die haben ihn auch verstanden. Jesus sagt, Leute, ich höre auf, in Gleichnissen zu reden. Ich rede klar mit euch. Das sagt er zu den Jüngern, aber das sagt er auch zu uns. Und der eine oder andere von euch sagt vielleicht, ja, naja, also so ganz klar ist es nicht immer. Ich habe auch manchmal so meine Schwierigkeiten. Es ist immer noch nicht so, dass ich Jesus im Vorbeigehen einfach mal so eine kleine Weisheit aufsnacken kann und dann ist es irgendwie, dann weiß ich Bescheid und alles ist gut. Es reicht nicht, die Losung mal zu hören und dann bin ich für den ganzen Tag fit. Das haut irgendwie nicht hin. Tatsächlich gehört immer noch eine Beziehung zu Jesus dazu. Es gehört immer noch dazu, dass ich wirklich hören will, was Jesus mir zu sagen hat. Dass ich mich hinsetze und still werde und höre, nicht nur rede, sondern auch höre. Es gehört immer noch dazu, dass ich in seinem Wort nachlese und frage, Jesus, was willst du denn? Was soll das, was heißt das? Aber dann redet Jesus klar zu uns. Wir dürfen Jesus bitten um die Dinge, die uns irgendwie auf dem Herzen liegen. Und wir dürfen fragen, was ist jetzt dran für mich? Das darf ich fragen. Für mich. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wer zu mir gehört, der wird mich verstehen. Er lässt sie verstehen. Wie gesagt, im Bibellesen, im Beten, im Hören. Das Zweite, was er zu den Jüngern sagt, ist, ihr werdet meinen Vater bitten in meinem Namen. Und was ihr betet, das wird er tun. Und die Jünger haben das scheinbar nicht gemacht. Die haben sich immer noch darauf verlassen, dass Jesus betet. Er ist ja der Geistliche, der kennt sich ja aus. Aber er sagt, ihr werdet bitten in meinem Namen. Und jetzt, auch da gibt es wieder so ein, als will ich sagen, einen Haken, aber etwas zu beachten gibt es doch. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt mal hinsetzen und unsere Wunschliste mal kurz durchgehen und dann einfach mal sagen, so Gott, ich wünsche mir also dieses und jenes und welches. Sondern Jesus sagt ganz bewusst, was ihr in meinem Namen bittet. Also in meinem Sinne, stellt euch vor, was würde ich beten? Und das heißt natürlich zuallererst, ich gucke, was brauchen denn die Menschen, denen ich begegne? Was brauchen die anderen? Ich darf natürlich für mich beten und wir sollen auch für uns selber auch beten, wenn wir Nöte haben. Aber Jesus hätte wahrscheinlich zuerst geguckt, was brauchen die anderen? Wie geht's eigentlich meinen Mitmenschen? Und in diesem Sinne dürfen und sollen wir beten. Und dann dürfen wir selbstverständlich auch für unsere Anliegen beten. Also, er sagt, ihr dürft direkt beten, dürft direkt mit Gott, dem Vater, reden und er wird euch hören. Und das Dritte, die dritte Sache, die er ihnen damit, das sagt er nicht so direkt, aber das ist das, was passiert in dieser Szene. Es gibt einen Neuanfang. Für die Jünger wird es ein Neuanfang mit Schmerzen. Ein schwieriger Neuanfang, eine Umgewöhnung. Jesus, der immer da war, der präsent ist, ist auf einmal nicht mehr da. Aber in der Apostelgeschichte, das ist das, was nach den Evangelien passiert, was nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung von Jesus passiert. Wenn man die liest, dann merkt man, was die Jünger erlebt haben als Gemeinde. Sie sind nämlich nicht in Depression versunken, haben sich in ihrem Wohnzimmer versteckt, haben getrauert und haben mit langen Therapiesitzungen so langsam den Verlust ihres Meisters überwunden und verarbeitet. Nein, haben sie nicht. Sie sind rausgegangen. Sie sind sogar nach Jerusalem gegangen. Sind die verrückt? Dann werden sie vielleicht festgenommen. Nein, sie sind dahin gegangen und haben über Jesus geredet und sie haben Gemeinde gelebt. Sie haben in der Gesellschaft damals einen Unterschied gemacht. Sie haben gehandelt. Und die Christen damals waren nicht unbedingt, zumindest wenn man das so liest, nicht in allererster Linie dafür bekannt, dass sie predigen, sondern in allererster Linie dafür, dass sie handeln. Wir kennen aus dem Neuen Testament natürlich, wie Petrus zu Pfingsten predigt und 3000 bekehren sich. Aber da muss uns auch klar sein, dass die meisten von denen waren schon gläubig und haben einfach verstanden, es geht um Jesus. Christen waren dafür bekannt, dass sie sich um die Witwen gekümmert haben. Die waren den anderen egal. Die Christen haben sich drum gekümmert und haben sie versorgt mit Essen und mit dem, was sie brauchen. Die Christen waren dafür bekannt, dass sie Kinder, die man damals ungestraft im Wald aussetzen durfte, gut, dass unsere Kinder gerade nicht da sind, die man ungestraft, wenn man sie nicht mochte, in den Wald aussetzen durfte, die haben die Christen aufgesammelt. In der griechischen Welt war es dann so, dass die Christen im Endeffekt das waren, was heute die Babyklappe ist. Es war quasi, wenn man ein Kind nicht wollte, es wurde geboren, man musste es nicht abtreiben, man hat es einfach den Christen vor die Tür gelegt und wusste, die nehmen das auf. Die beschweren sich nicht, sondern die nehmen einfach die Kinder auf. Und so gab es noch viele andere Dinge, die Christen übernommen haben und dafür waren die bekannt. Und natürlich kamen Menschen auch ins Fragen. Und natürlich haben Menschen gefragt, warum tut ihr das? Über diesen Dienst an der Gesellschaft haben Menschen nach der Hoffnung gefragt, die jemand haben muss, der sowas macht. Wieso tut ihr das? Ihr gebt euer Geld für wildfremde Kinder aus. Warum? Und sie haben gehört von der Hoffnung, die Christen hatten. Und dann konnten die Christen sagen, unser Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Ist ein Gott der Hoffnung und nicht der Depression und nicht des Zurückziehens und des Versteckens. Hoffnung auf ein neues Leben in Ewigkeit. Sie konnten sagen, wir sind nicht allein hier in dieser Welt. Wir haben Jesus direkt bei uns. Der geht mit uns durch den Alltag. Wir dürfen uns, wie der Sonntag es schon sagt, jubeln und wir dürfen uns freuen. Und das gilt natürlich auch für uns. Wir dürfen jubeln, wir dürfen uns freuen, weil wir einen Gott des Neuanfangs haben. Es ist nicht Ostern, der eine Neuanfang. Es ist deine Bekehrung, nicht der eine Neuanfang. Es ist deine Taufe, nicht der eine Neuanfang. Sondern Gott ist ein Gott des Neuanfangs jeden Tag. Morgen ist er wieder ein Gott des Neuanfangs. Heute ist er ein Gott des Neuanfangs. Wenn du aufgehört hast, nachzufragen, weil du Jesus vielleicht noch nicht gehört hast, weil du ihn nicht verstehst, fang wieder neu an. Gott ist ein Gott des Neuanfangs. Wenn du vielleicht aufgehört hast zu hoffen, auf was auch immer, wenn du aufgehört hast zu beten, wenn du für andere nichts mehr machst, weil du Angst hast, du kommst am Ende doch zu kurz und es zahlt sich alles gar nicht aus. Doch, Gott ist ja mit dir und er sieht dich ja in deiner Situation. Du darfst neu anfangen. Wenn du dachtest, du musst allein kämpfen, musst du nicht. Du darfst neu anfangen. Und ich sage euch was, unsere Welt ist geprägt von negativen Aussichten, von einer depressiven Stimmung. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen, wisst ihr selber, wenn ihr Nachrichten guckt, was alles in Frage steht, was man alles anzweifeln kann, was einem alles Angst und Bange werden kann über die Zukunft. Es gibt so viele Dinge. Die einen wollen am liebsten das Alte zurück und wollen nicht an die Zukunft denken. Manche wollen sich von der depressiven Stimmung in der Zukunft nicht irgendwie, haben Angst davor. Und Menschen haben Mauern aufgebaut zu anderen Menschen. Habe ich diese Woche wieder erlebt. Ich sitze im Auto und halte mich mit jemandem und merke, da ist so eine fette Mauer, die geht, du hast das Gefühl, die geht nicht weg. Da ist so viel an Wut über jemanden, der mich verletzt hat. Da geht gar nichts mehr. Doch, da geht was, weil Gott ein Gott des Neuanfangs ist. Und unsere Welt braucht uns, die wir mit Hoffnung neu anfangen, die wir mit Hoffnung nach vorne gehen und dieser Gesellschaft dienen. Nicht, weil wir es müssen, nicht, weil uns jemand dazu knebelt und wenn du das nicht machst, dann kommst du nicht in den Himmel. Nein, nein. Gott fängt an und sagt, hey, ich bin dir gnädig, ich bin ein Gott des Neuanfangs für dich. Du darfst gehen. Du darfst hoffnungsvoll in dieser Gesellschaft handeln. Diese Welt braucht Menschen, die die anderen Menschen als Geschöpf Gottes sieht und nicht als irgendeinen, der da jetzt auch noch kommt und noch was will, sondern als Geschöpf Gottes, die in Beziehungen die Versöhnung sehen, die hinter düsteren Prognosen Gott sehen, der die Menschen liebt und nicht möchte, dass einer verloren geht. Wir haben die Hoffnung auf einen Neuanfang und diese Hoffnung heißt Jesus. Amen.